wir lieben dich und wir wollen dir alle Ehre geben. Wir wollen dich hier willkommen heißen und dir einen Ort bereiten, der dir gefällt und wo du dich wohlfühlst, Herr.
Deine Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens. Stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder,
oh Jesus.
Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen stehen wir in deinem Licht
und singen dir Lieder.
Du allein, Herr,
du, oh Herr.
Ich möchte gerne, dass wir heute eine neue Serie anfangen. Ich möchte gerne über Vaterschaft lehren in der nächsten Zeit. Vaterschaft, und eigentlich ist das eine Botschaft, die vorbereitet wurde auf eine Männerkonferenz. Da kamen die Männer zusammen und die wollten erstmal ein bisschen hören, was ist mit mir denn Vaterschaft, göttlicher Mann sein. Und ich denke, wir werden innerhalb dieser Serie, werden wir nicht nur von mir hören, sondern wir werden von ein paar Damen hören. Denn es geht nicht nur um göttliche Mann sein, sondern es geht um göttliche Mensch sein. Es geht um Mann und Frau sein im Herrn. Und Vaterschaft eigentlich ist ein allumfassendes Begriff. Vaterschaft beinhaltet Vaterschaft, Mutterschaft. Eine göttliche Vaterschaft beinhaltet das Ganze. Denn Gott hat uns geschaffen wie? In seinem Ebenbild. Er hat sie geschaffen in seinem Ebenbild. Und so ist im Vater alles inbegriffen. Und im Mann und im Frau ist alles inbegriffen. Gottes Ebenbild ist dort zu finden. Also wenn wir schlau sind, dann sind wir auf der Suche danach. sind wir auf der Suche, was das bedeutet, was das für mich bedeutet. Wie kann ich meinen Anteil tun, diese Ebenbild Gottes in meine Welt darzustellen? Denn ich habe eine wichtige Rolle zu spielen darin. Ohne mich, ohne dich, werden wir diesen Ebenbild Gottes nie zu Gesicht bekommen, nie irgendwie sehen können. Aber miteinander ist diese perfekte Ebenbild dargestellt und die Welt schaut und sagt, boah, schau, wie sie sich einander lieben. Es muss wirklich stimmen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Resultat dieser Darstellung des Ebenbild Gottes. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte gerne dorthin. Ich möchte gerne, dass wenn die Welt uns anschaut, dass sie sagen, schau, wie sie sich einander lieben. Es muss wirklich stimmen, dass dieser Jesus im Fleisch gekommen ist. Es ist interessant, dass die Bibel diese Wortlaut überhaupt benutzt. Was werden sie wissen, wenn sie uns sehen und die Liebe, die wir zueinander haben, die werden wissen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Das ist eine komische Schlussfolgerung. Warum soll ich zu dieser Schlussfolgerung kommen? Weil sie einen Ebenbild Gottes sehen in uns und weil Gottes Wort wahr ist und weil das ein Zeugnis dafür ist. Sie sehen, ja, steht so geschrieben, muss ja stimmen. Und es macht irgendetwas im Geiste. Es weckt irgendwie einen Glauben. Es weckt diese Möglichkeit zu sagen Ja zu Jesus. Also unser Zeugnis auf dieser Ebene ist wichtiger, als wir meinen. So wollen wir dorthin. Lass uns ein paar Bibelstellen anschauen. Um Vaterschaft zu verstehen, müssen wir natürlich den größten Vater anschauen, um ihn überhaupt zu erkennen. 1. Korinther 8 und Vers 6, da steht es geschrieben, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und einem Herrn Jesus Christus, durch den allen Dingen sind und wir durch ihn. So sehen wir in dieser ersten Schriftstelle schon, wie Gott der Ursprung aller Dinge ist. Wir haben einen Gott, den Vater, der Vater aller Dinge, der Vater aller Vaterschaft, der Vater alles, was Familie heißt, der Vater alles, was Mensch heißt, alles, was Universum heißt, alles, was Kreatur ist. Er ist der Vater schlechthin von alles. Alles kommt aus ihm heraus. Und wir zu ihm. Wir sind geschaffen für ihn. Und sofort dem Herrn Jesus gleichgestellt. Wir haben einen Herrn Jesus Christus, durch den allen Dingen sind. Genau die gleiche Wortlaut. Erstens einmal haben wir den Vater, von dem allen Dingen sind. Und dann haben wir Jesus Christus, durch den allen Dingen sind. Und wir durch ihn. Halleluja. Was hat Jesus gesagt? Habt ihr mich gesehen? Habt ihr den Vater gesehen? Also wir haben in der Schrift nicht nur den Vater, die eher unsichtbar ist, zu betrachten. Wir können so viel vom Vater lernen, weil sein Charakter ist beschrieben. Wie er ist beschrieben. Seine große Liebe zu uns ist beschrieben. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Er ist langsam, er ärgert sich sehr langsam. Der ist volle Barmherzigkeit. Wir können ihn sehen, wir können ihn verstehen, wir können ihn begreifen sogar, wir können diese Charakterzüge irgendwie wahrnehmen, aber wir können ihn nicht irgendwie sehen. Aber Jesus können wir sehen. Er ist Mensch geworden und er ging mit seinen Jüngern und wir sehen, wie er reagiert hat. Wir sehen, wie er als Mann reagiert hat, als Mensch und was er getan hat. So haben wir diese zwei wunderbaren Bilder, um Vaterschaft zu verstehen. Lass uns mal Epheser aufschlagen. Epheser 3. Das ist eine Fürbitte des Apostels für die Gemeinde. Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach der Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden und so weiter. Erstens mal 14 und 15, die anderen werden wir nochmal später lesen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt. Alles, was Kind heißt, muss ein Vater haben. Und er ist der Vater über alles. Also wenn man von Vaterschaft spricht, dann ist das eine absolute Kernlehre der Schrift. Und es hat alles damit zu tun, dass wir verstehen, was ist unsere Herkunft? Wer bin ich? Das ist die Frage, die menschliche Frage schlechthin. Diese Frage beschäftigt jeden Menschen, ob er es wahrnimmt oder nicht, ob er es zugibt oder nicht. Wir kommen alle zu diesem Punkt, wo wir sagen, wer bin ich? Und das Wer bin ich, das Antwort auf diese Frage, gibt uns unsere gesamte Lebensmotivation. Es gibt uns unsere gesamte Sicherheit, unser gesamter Charakter wird davon nicht nur geprägt, sondern definiert. Bist du nur ein Unfall der Natur, ein Zufall? Bist du nur da, um die Rasse irgendwie zu vermehren? Hast du keinen Zweck, hast du keinen Ziel in deinem Leben? Gibt es wirklich nichts? Naja, schauen wir mal, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber wir werden uns durchkämpfen, so wie die kleinen Einzellenkreaturen, dass sie sich vermehren und so weiter. Das prägt dich nicht nur, das definiert dich. Das definiert deine Grundeinstellungen dermaßen, dass du genauso reagierst. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit voraussagen, wie einen Menschen auf irgendeinen Impuls reagiert, wenn das seine Grundeinstellung ist. Weil grundsätzlich ist da eine animalistische, kämpferische Ding da. Das Überleben, nur die Starken überleben. Es ist ein Zusammenreißen und ich muss durch und weißt du, du kannst es schon definieren. Es braucht nicht sehr viel Gehirnkraft, um die im groben Zügen, bitte, groben Zügen zu sehen, wo lang der Fluss geht. Ist eine aber vom Vater im Himmel geschaffen, nach seinem Wohlgefallen und nach seinem Plan, dann wissen wir einige ganz wichtige Dinge, die uns definieren, nicht nur prägen. Höre bitte, mit hörenden Ohren. Ich habe gesagt, nicht prägen, sondern definieren. Ich bin gewollt. Ich bin geliebt. Ich gehöre zu meinem Vater. Wer ist dein Vater? Einer, der nicht weniger ist als der Schöpfer des gesamten Universums. Der allmächtige Gott. Derjenige, der bestimmt, wo es lang geht. Derjenige, der ewig bleibt. Derjenige, der nicht irgendwie beeinflusst ist von den Auf und Ab des Lebens, das Auf und Ab der Umständen, sondern einer, der felsenfest ist, einer, der sich nie ändert, einer, worauf ich zählen kann, einer, worauf ich bauen kann, einer, wo ich wirklich weiß, da ist Halt. Das definiert mich. Das setzt mich frei von das ganze Überleben müssen, Drang. Das setzt mich frei von das mich behaupten müssen Drang. Das setzt mich frei von das es werden nur die Starken überwinden und nur die Starken überleben Drang. Das befreit mich von den Dingen und es definiert mich. Ich bin ein Kind des Königs. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin eine, der in einen Plan wandelt, den Gott für mich gemacht hat und ich weiß, sein Plan ist gut. Ich weiß, dass er mich liebt. Ich weiß, dass er nicht nur mich liebt, sondern jeden anderen, dass er bereit war, seinen Sohn zu geben, dass Jesus bereit war, sein Leben zu geben, dass der Heilige Geist bereit war, in mir hineinzukommen, in jeden Menschen hineinzukommen und dort Wohnung aufzunehmen, das definiert mich. Unser Problem ist oft, dass wir diese Definition nicht wahrnehmen. Wir nehmen eher an die Definition der Welt. Das ist eine Prägung. Versteht ihr? Keine Definition. Wenn wir verstehen, dass wir von der Welt geprägt sind, nun gut, das ist auch natürlich. Wir sind aufgewachsen in diesem Schulsystem. Wir gehen durch diese Welt, durch unser Leben mit Menschen, die Jesus kennen, Menschen, die Jesus nicht kennen. Menschen, die definiert sind von der Welt, Menschen, die definiert sind von ihren Beziehungen zum Herrn Jesus. Also das, und es ist ganz natürlich, dass wir geprägt werden von allen Seiten. Eine geprägt sein ist okay. Gott weiß, in welche Generation wir leben. Er weiß, mit dem, womit wir uns auseinandersetzen müssen, er weiß das Ganze. Aber was definiert dich letztendlich? Wo landest du, wenn du wirklich fällst? Wo landest du, wenn du wirklich fällst? Auf dem Fels. Amen. Wir können nicht weiter fallen als Jesus. Wir haben, Gott sei Dank, es gibt keinen Abgrund für uns. Es gibt keinen Abgrund, weil wir sind fest verankert auf dem Fels in alle Ewigkeit. Und das ist gute Nachricht. Das definiert uns. Das heißt, die Schicksalsschläge, wir sind gebaut dafür, dass wir sie überleben. Wir sind gebaut dafür, dass wir sie überleben. Das ist unsere Definition. Keine Prägung, sondern unsere Definition. Ich möchte gerne der Rest, ein paar Verse von Epheser 3 jetzt lesen und sie wirklich als Gebet für uns nehmen. Ich lese bis Kapitel 4, Vers 6 und fange an mit 3,16. Das ist jetzt Paulus sein Gebet für die Gemeinde und das ist mein Gebet für uns jetzt. Ich bete, dass Gott uns Kraft gibt, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an den inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in unser Herzen wohnt und wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind. So können wir mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr die Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In alle Demut und Sanftmut, in Geduld ertragt eine den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, der da ist über allen und durch alle und in allen. Eigentlich ist alles schon gesagt. Halleluja. Aber das ist mein Gebet, dass wir das auch lernen. Dass wir als Kinder des Vaters im Himmel wandeln. Und dass wir das wirklich tun. Dass wir einander ertragen in der Liebe. Dass wir unser Bestes geben, auf dass wir in die Einheit des Glaubens bleiben. Und weißt du, das kann alle verschiedenen Prägungen enthalten. Das hält es aus. Diese Liebe hält es aus. Es hält es aus, wenn eine hier schwingt und der andere hier schwingt, in das Pendelschwing des Lebens. Ich meine, es ist einfach so, oder? Du hast hier eine Prägung und du gehst, boah, in der Richtung und das ist absolut toll, bis du an deren Grenzen stößt. Und dann kommst du so wieder ein bisschen in der Mitte. Dann hast du diese Prägung und die sind alle Dinge, die natürlich sind und die sind nicht schlecht. Die sind natürlich, die passieren. So sind wir. Wir sind geprägt, wir lernen neue Sachen, wir werden... Es ist gut so und recht so. Was nicht recht ist, ist, dass wir in den Schwingungen uns abtrennen. Und du kommst zu einer Schwingung und sagst, oh je, da habe ich neue Erkenntnis, das Alte muss alles falsch sein und jetzt nur so. Das ist das Falsche. Das geht außerhalb diesem Rahmen. Denn wir ertragen einander nicht mehr. Dann sagen wir, naja, ich weiß besser, die wissen es nicht. Und jetzt gehe ich irgendwo anders hin. Und jetzt ist das aus. Und ich meine, es geben auch solche Zeiten in unserem Leben, seien wir doch ehrlich. Aber ich denke, dass für Kinder Gottes, dass es anders besser geht. Dass wir Möglichkeiten haben, die anderen nicht haben. Wenn wir die Definition unser Vater verstehen, dann haben wir Möglichkeiten, die die Welt nicht hat. Amen. Halleluja. Es gibt verschiedene Aspekte, die uns definieren. Ich nenne jetzt nur ein paar Sachen. Sachen, die wir jetzt anschauen werden, so nach und nach über die nächste Zeit. Als ein Kind Gottes bin ich erstens einmal ein Kind des meines himmlischen Vaters. Ich bin ein Diener als zweites. Ich bin einen königlichen Priester, ob Mann oder Frau. Das gilt für die Kinder Gottes. Es gilt für die Söhne Gottes. Und wisst ihr, Frauen, dass ihr Söhne Gottes seid? Diese Sohnschaft ist ein erbrechtlicher Titel. Also wir sind Söhne Gottes. Ob wir nun männlich oder weiblich sind, sind wir Söhne. Wir sind in dem Ebenbild Gottes, Mann und Frau zusammen. Okay, also lasst euch das nicht irgendwie ausreden oder rauben, ihr Frauen. Ihr seid Söhne Gottes, okay? Erben, Miterben. Als heilige Priesterschaft, als königliche Priesterschaft sind wir auch Anbeter. Wisst ihr noch, diese Vision, das prägt mich immer noch. Vielleicht definiert es mich auch. Wo Gott mir gesagt hat, du bist geschaffen, um zu resonieren. Du bist geschaffen, zu resonieren auf mein Wort, auf meinen Tun, auf meinen Impuls. Gott schickt einen Impuls und es ist so wie das Zupfen einer Gitarrensaite, diesen Impuls. Und wir sind geschaffen, auf dass wir diesen Impuls Wiederklang geben, Nachklang geben, dass es verstärkt wird und projiziert wird in die Welt hinein, aber auch zum Gott zurück. Das Zupfen, wenn du eine Gitarre hast, der nur elektrisch ist, dann hörst du eine kleine Dung. Aber wenn du eine Gitarre, die Saite mal zupft, dann hört man das mit oder ohne Verstärkung. Und so ist das. Wir sind so gebaut. Vom Grund auf sind wir gebaut auf Gottes Impuls zu resonieren. Halleluja. Also wir sind besonders in diesem Aspekt unseres Daseins, in diesem Aspekt unserer Definition, eine königliche Priesterschaft, ist diesen Aspekt mit dabei. Wir klingen nach, wenn er uns einen Impuls gibt. Wir klingen nach Dankbarkeit, Lobpreis, Anbetung, Fürbitte. Wir dienen anderen. Wir tun das, was er uns gegeben hat zu tun als Priester. Wir stehen so als Vermittler ist ein gefährliches Wort in dieser Hinsicht, weil es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und Mensch. Jesus Christus allein. Aber als Fürbitte stehen wir dann für Leute, wir sehen eine Not und wir bringen es zum Vater. Wir bringen unsere Gebete zum Vater. Das ist wie dieses heilige Räucherzeug in den Schalen, die gebrannt haben vor dem Altar. Wir bringen diese Gebete. Das ist eine königliche, priesterliche Funktion. Und wir bringen Gottes Wort an die Welt, in die Welt hinein. Das ist eine priesterliche Funktion. Wir sind für die Männer, wir sind Ehemänner und Väter. Für die Frauen, ihr seid Mütter und Ehefrauen. Das ist eine Definition von Gott. Die Ehe ist von Gott. Und das gehört zu unserem Menschsein. Es ist nicht jedem Mensch seine Berufung. Lass mich das auch sagen. Es ist eine ganz Besonderheit, allein durch das Leben zu gehen und dem Herrn dienen. Das ist nicht weniger wert in Gottes Augen. Das ist genauso viel wert und sogar es wird aufgestuft, noch einmal. Denn es heißt, wenn du verheiratet bist, dann verbringst du deine Zeit zu schauen, was dein Mann, was deine Frau will. Deine Aufmerksamkeit ist geteilt. Bist du aber alleine, ist deine Aufmerksamkeit auf das, was Gott will. Du bist total frei, du bist total flexibel, du bist da für den Herrn auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist eine sehr kostbare Zeit, eine sehr kostbare Situation, die man wirklich wahrnehmen muss, weil die Prägung der Welt ist ein bisschen anders. Immer aus Gott heraus verstehen, nicht aus der Prägung der Welt heraus verstehen. Weil die Welt geht absolut verrückt. Aber Gott ändert sich nie. Preist dem Herrn. Und das Letzte, was wir in dieser Serie anschauen werden, wir sind definiert als Pilger. Diese Erde ist nicht meine Zuhause. Ich bin nur auf einem Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, der Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir sind auf diesem Weg mit Jesus zum Vater hin. Und das ist eine ganz interessante Sache und eine Sache, die ich sehr liebe. Diese ganze Idee, dass wir nur Pilger sind, wir sind auf die Durchreise. Das definiert mich auf eine Art und Weise, das mich wirklich freisetzt von the challenge, the demands. Was diese Welt von mir fordert, ich bin frei davon. Ich bin frei zu hören, was Gott von mir will und nicht nur, was die Welt von mir fordert. Es sind manchen Dingen, die wir meinen, machen zu müssen und manchen sind auch wahr. Ich meine, wir müssen Steuer zahlen und so weiter und so fort. Aber meine Definition geht weiter. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich ankomme im Himmel, dass ich vor Gott stehen würde und dass er mir sagen wird, naja, du hast es gut getan, mein lieber Knecht. Ich habe dir 5 Talente gegeben, du hast sie eingesetzt und nun gebe ich dir nochmal 5. Sei jetzt Herr über 10 Städte oder was weiß ich auch immer. Es kann auch sein, dass ich schwarz und verkohlt gerade noch mit meinen Zähnen und Haut und Knochen durch das Feuer komme. Aber ich werde dennoch gerettet und dann wird der Herr mir irgendwas anderes sagen müssen. Ich weiß nicht ganz genau, was er sagt, aber auf jeden Fall sagt er, oh gut, du hast es geschafft. Ich habe gewusst, dass du es schaffen würdest. Jetzt fangen wir an zu bauen. Ein bisschen spät, besser spät als nie. Gottes Gnade ist so groß. Sagt, du wärst dennoch gerettet, aber deine Werke haben keine bleibende Kraft. Okay, also wir haben eine Wahl, wie wir hier auf Erden wirken und was wir auf diese Durchreise machen. Amen. Umso mehr wir nach der Definition, der aus unserer Vaterschaft, aus der Vaterschaft Gottes kommt, umso mehr bauen wir diese Schätze im Himmel auf, umso mehr arbeiten wir, bauen wir mit Dingen, die tragen, die durch das Feuer auch kommen. Nicht Holz, Heu und solche Sachen, sondern Edelsteine, Silber und Gold, so wie es in der Schrift geschrieben ist. Genau was die Dinge sind, da, die sind auch nicht das, was die Welt sagt, dass sie sind, sondern die sind andere Sachen. Das sind andere Sachen, wie wir vorhin gelesen haben. Liebt einander, ertragt einander in der Liebe. Wie hast du meine Gebot ausgeübt? Und das Gebot, wo er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und lieb deine Nächsten wie dich selbst. Wie haben wir das? Das sind die Dinge, die bauen in Ewigkeit. Das sind die Dinge. Hast du dich gedemütigt vor mir? Fragt der Herr. Habe ich dich erhören können zur rechten Zeit? Hast du dich von mir tragen lassen? Hast du es zugelassen, dass ich dich einsetze und dass du getan hast, was ich dich gebeten habe? Das sind die Dinge, die zählen. Das sind die Dinge, die Ewigkeitswert haben. Nicht, wie viele Häuser hast du gebaut, wie viele Geschäfte hast du, wie viele Mitarbeiter hast du. All diesen Dingen sind Fragen, die diese Welt fragt und misst. Das ist alles, was sie messen können. Der Herr fragt lieber, wie bist du mit deinen Mitmenschen umgegangen? Wie bist du mit deinen Mitarbeitern umgegangen? Hast du die Putzfrau genauso nobel gehandelt als der Chef? Hast du die Menschen in ihren Würde anerkannt? Hast du gehört, als ich diese kleine Putzfrau zu dir geschickt habe und sie dir gesagt habe, hey, du bist da, Gott hat ein Wort für dich, pass auf, kehr um. Oder hast du gesagt, ja, was willst du? Wer bist du, dass du mir was sagst? Wie hast du auf deine Mitmenschen reagiert? Bist du definiert aus deinem himmlischen Vater, aus dem Vaterschaft, der aus Gott kommt? Bist du ein Kind Gottes, dann reagierst du ganz anders, als wenn du das nicht bist. Und für uns als Christen ist diese Definition allein eine Sache unserer Wahrnehmung. Du kannst es so ausdrücken, es kommt darauf an, wie viel Glaube du dort investierst. Wahrnehmung, Glaube investieren. Können wir das auf so eine praktische Ebene bringen? Wenn ich das glaube, dann nehme ich das wahr. Wenn ich das wahrnehme, dann glaube ich es auch und handle danach. Nehme ich es nicht wahr, dann glaube ich es nicht. Dann glaube ich es nicht. Dann bin ich in Unglauben. Wenn ich nicht glaube, bin ich in Unglauben. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir wirklich verstehen, was die Schrift uns sagt in Bezug auf diesen Vaterschaft. Und wer wir sind in Christus. Unsere Identität ist wirklich das A und O. Ob es um Heilung geht oder ob es um Befreiung geht, ob es um unsere Identifikation, Identität. Es prägt alles, es prägt alles und es definiert alles. Lass uns das Erste nur kurz anschneiden. Ich werde das keine lange Lehre machen und ich hoffe, dass wir diese Dinge so in kleinere Stücke sehen, anschauen können, dass wir das auch irgendwie, dass es auch sitzt. Ich möchte es so sehr, dass es sitzt. Wenn es sitzt, dann haben wir überwunden. Wenn es sitzt, dann haben wir hier eine Raum voller Königskinder. Ein Raum voller Leute, die diese Welt verändern. Er hat damals nur 12 gebraucht. Die anderen kamen alle durch die 12. Und wir haben hier schon mehr als 12. Lass uns Römer 5 anschauen, bitte. Wenn wir jetzt Kinder unser Vaters sind, dann gilt das, was wir jetzt lesen in Römer 5. Was denkt Gott über mich? Wie sieht er dich? Das definiert dich. Wie sieht mich mein Vater? Amen. Es ist nicht nur die Tatsache, dass er Vater ist, sondern jetzt, wie sieht er mich? Das kann positiv sein oder es kann negativ sein. Manche von uns haben sehr gute Väter gehabt, manche von uns haben absolut schreckliche Väter gehabt. Und wenn wir auf der schlechten Seite waren, dann sind wir mit Unsicherheit aufgewachsen, mit Schmerz aufgewachsen. Wenn wir einen guten Vater gehabt haben, dann sind wir sicher aufgewachsen, dann sind wir ausgeglichen. Und dann es ist viel leichter gewesen in unserem Leben. Amen. Deswegen müssen wir sehen, was haben wir denn für einen Vater? Was hält er von uns überhaupt? Ich lese Römer 5, Abvers 1 und lese die ersten 10 Verse. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir haben Frieden mit ihm und wir haben Zugang zu ihm. Zugang zu seiner Gnade. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir wissen, dass er Herrlichkeit für uns hat. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden, vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Wie denkt unser Vater über uns? Wir sind so total versöhnt. Wir sind so total versöhnt, dass es nichts mehr gibt, was hätte gemacht werden können, um uns zu versöhnen. Seine Gnade hat er ausgegossen, seine Liebe hat er ausgegossen. Er hat schon bestimmt, du wirst mit mir sein in Herrlichkeit. Ich habe dich erwählt und gesagt, ich möchte dich so sehr, dass ich bereit bin, meine ganze Ewigkeit mit dir zu verbringen. Also würdest du mit dir selber die ganze Ewigkeit leben wollen? Jetzt schon. Versteht ihr, wie tief und wie groß das ist? Gott sagt, du bist mir so kostbar, auch als du noch gottlos warst, als du noch überhaupt keine Ahnung hattest, als du in deiner Sünde gelebt hast, als du schmutzig, dreckig, wertlos warst, tot warst, habe ich entschlossen, dich zu erlösen. Meine Liebe habe ich ausgegossen auf dich. Der liebte mich, bevor ich Jesus kannte. Deswegen kann er sagen, so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat entschlossen, seine Liebe auszugießen.
Vater,
deine Liebe wieder auf. Aber Vater, du hebst mich wieder auf. Aber Vater, Liebe Vater,